Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Insert Moin. Hier spricht die Anne und heute geht es um ein Herzensthema. Ich habe mir ein Thema zur Brust genommen, das ich ewig schon mal besprechen wollte, was auch ewig alt ist. Deswegen haben wir es in diesem Podcast noch nie besprochen. Und es geht natürlich, ihr wisst es vielleicht, wenn ihr mich kennt, es geht natürlich um Terranigma, mein absolutes Lieblingsspiel. Und ich habe mir einen Gast ausgesucht, bei dem ich immer eine unfassbare Begeisterung sah, wenn ich auch nur das Wort Terranigma erwähnte. Und deswegen freue ich mich, dass ich heute hier mit meinem ehemaligen Giga-Kollegen Jens Herford zusammen casten kann. Hallo.
Vielen, vielen Dank dafür. Ich habe die ganze Zeit mir gerade das Lachen verkneifen müssen, weil ich so gegrinst habe, weil ich das Terranigma ist ein absolutes Lieblingsspiel von mir. Und ich bin super traurig, dass ich das so viele Jahre nicht mehr gespielt habe. Aber dass wir jetzt die Zeit haben, so ein paar Dinge noch mal Revue passieren zu lassen und drüber zu sprechen, wie grandios dieses Spiel eigentlich ist. Ja, aber ich hatte hart Bock drauf.
Schön. Kannst du noch mal kurz ein bisschen von dir erzählen, dich vorstellen? Was machst du jetzt so? Du bist ja schon lange nicht mehr bei Giga.
Ja, bei Giga war ich von 2011 bis 2015 im April, habe mich dann als Freiberufler selbstständig gemacht und arbeite als Technikmoderator, Technikjournalist bei Turnon, dem Tech-Kanal von Saturn. Unter anderem habe noch diverse andere Aufträge, aber das ist da, wo man mich so überwiegend und am meisten sieht.
Genau.
Zu diesem ganzen Gaming-Thema, weil das ist ja, Technik hat ja erstmal nichts mit Gaming zu tun. Zu dem ganzen Gaming-Thema kam ich eigentlich durch meinen Cousin, der damals auf dem Super Nintendo bei einem Geburtstag Zelda A Link to the Past gespielt hat.
Oh.
Und ich wollte das unbedingt, ich habe dem den ganzen Tag dabei zugesehen, wie er gespielt hat. Ich wollte das unbedingt auch haben, weil das so cool aussah. Und das Ganze wurde mir dann zu Weihnachten geschenkt. Wir haben alle geweint. Ich habe mich wie ein kleines Kind gefreut, was ich auch Tatsache war. Und damit ging dann diese ganze Gaming-Geschichte los. Also ich glaube auch, ich habe mir extra bei Wikipedia mal rausgeguckt, wann das Spiel rauskam. Das war in Europa, wenn ich das richtig gesehen habe, ungefähr
96, ne? So Anfang
Ende 96, ja, im Dezember. Genau. Das heißt, 97 ungefähr werde ich es gespielt haben.
Krass. Also richtig von Anfang an. Bei mir war es ein bisschen anders. Ich habe den Super Nintendo später bekommen, weil ich so als so 96, da war ich gerade so in der Grundschule mittendrin. Und da gab es bei uns erstmal den NES so zum Antasten,
ja,
an das Ganze, an die ganze Videospielthematik. Deswegen kam das bei mir alles viel später. Aber wie hast du denn Terranigma kennengelernt? War das so ein Zufallskauf oder wolltest du das gezielt spielen?
Ganz ehrlich, das ist so lange her. Ich habe keine Ahnung mehr. Also was ich noch weiß, ist, dass ich im Super Nintendo Club war. Dass ich die Zeitschriften bekam. Dass wir mehrere kleine Läden hatten, wo man sich die Spiele, weil sie an der Wand hingen, angucken konnte. Und natürlich dort auch Empfehlungen bekam. Weil das Internet gab es damals noch nicht. Und wir hatten nicht die Möglichkeit, uns diverse Empfehlungen von Influencern oder von erfahrenen Leuten anschauen zu können. Und dadurch habe ich einfach durch Zeitschriften gehört und gelesen, was gerade cool ist und was nicht cool ist. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob es durch Zeitschrift war oder durch eine Empfehlung von den Kollegen vor Ort. Ich habe dann irgendwann Terranigma gekauft, von meinem eigenen Geld. Also Taschengeld gespart, genauso wie Lufia damals.
Ja, cool.
120 Mark dafür bezahlt.
Oh, krass, ne?
Müde.
Das klingt jetzt zu viel, ne? Aber ich meine, 120 Mark, das sind 60 Euro, das ist ja quasi heute auch Standard.
Richtig.
Aber man denkt trotzdem so, boah, ey, 120 Mark haben wir für dieses Spiel ausgegeben.
Vor allem wundert mich das überhaupt nicht, weil ewig haben sich die Preise überhaupt nicht geändert vor diesen Spielen. Mhm. Und ich dachte irgendwann, also 70 Euro kann man schon nehmen, wenn man mal bedenkt, was das für ein Aufwand ist und damit alle Leute ordentlich bezahlt werden können und so. Ja, das kommt langsam, glaube ich, ne?
Ja, das, da machen wir auch wieder die Büchse der Pandora auf bei diesem Thema. Es ist alles sehr kompliziert in dieser Spielebranche. Bei mir war es so tatsächlich, dass mein Vater, als ich dann endlich mal ein Super Nintendo hatte, da war ich, glaube ich, so in der fünften, sechsten Klasse, hatte immer so random Spiele angeschleppt. Und Terranigma war tatsächlich eins davon. Das kam in so einer großen Box. Also es war nicht in so einem kleinen Kästchen drin. Es hatte noch so eine extra große Box und es hatte auch einen Spieleberater dabei.
Ja.
Und das fand ich so toll, dass man so ein Heft dabei hat, wo man sich alles genau angucken kann, die Gegner-Designs sich angucken, die ganzen Dungeons sind da drin eingezeichnet, wie man wo lang gehen muss. Ich fand das so faszinierend. Und dann haben mein Vater und ich das Spiel zusammen gespielt.
Mega.
Und sehr, sehr viel Freude gehabt. Und heute, wenn ich ihn immer ab und zu mal frage, er ist ja anders als ich, eher so ein Sieb, was so Filme und Videospiele angeht. Also der guckt alles und der hat früher auch alles gespielt. Aber wenn du heute danach fragst, dann kriegt der nur noch so kleine Stücke zusammen. Und wenn ich nach Terranigma frage, dann sagt er immer, ja, weiß ich noch, das war doch das, wo man so die Welt wieder beleben muss. Und haben wir da nicht in dem einen Dorf den falschen Bürgermeister gewählt? Das ist immer das, was kommt. Das ist der Standardsatz, der immer kommt. Und das, ich finde das so charmant, dass dieses eine Ereignis so in seinem Kopf hängen geblieben ist. Das ist echt, also das, deswegen liegt mir, glaube ich, auch dieses Spiel so am Herzen. Nicht nur, weil es ein schönes Spiel an sich ist, sondern weil ich das zusammen das allererste Mal mit meinem Vater erlebt habe und wir so viel Spaß bei diesem Spiel haben, aber auch so viel geschrien haben. Weil man natürlich auch ein gewisses Level haben muss bei manchen Gegnern, sonst kommt man nicht weiter. Und deswegen, also da war schon viel Freude und viel Wut dabei, aber es verbindet uns bis heute.
Ich sehe gerade, dass Terranigma übersetzt Tenshi Sozo heißt.
Genau.
Und für Erschaffung von Himmel und Erde steht.
Was es im Prinzip ja auch genau ist, ne? Also darum geht es ja auch, dass werden wir gleich ein bisschen näher ausführen. Mhm. Vielleicht sollte ich noch mal vorweg ein paar Randdaten nennen. Zum Beispiel, dass es kein klassisches JRPG ist, sondern eher eine Mischung aus RPG und Action-Adventure, was ja auch nicht so üblich war in dieser 90er JRPG-Zeit. Viele hatten rundenbasierte Kampfsysteme, es gab Partys und waren halt wirklich so reine Rollenspiele. Und das hat Terranigma anders gemacht. Genauso wie auch seine inoffiziellen Vorgänger. Es gibt nämlich die sogenannte Soul Blazer-Reihe. Die startete mit Soul Blazer, auch von Quintet entwickelt. Dann kam Illusion of Time und dann kam Terranigma. Die sind quasi miteinander verwandt, weil sie in etwa die gleiche Thematik behandeln, sind aber keine offizielle Reihe. Und das wusste ich zum Beispiel sehr lange nicht, bis ich mich dann irgendwann richtig mit Videospielen auseinandergesetzt habe. Und habe mir dann letztes Jahr mal Illusion of Time auf eBay geschossen. Nee, nicht letztes Jahr, es war schon länger her. Das war auch in meiner Berlin-Zeit. Da habe ich mir Illusion of Time plus Spieleberater dann mal auf eBay geschossen und mal reingeschaut. Fand das tatsächlich auch sehr cool, aber es kam irgendwie nicht an Terranigma ran. Hast du eins der beiden anderen Spiele mal gespielt?
Ich wusste das von der Soul Blazer-Reihe auch nicht. Auch erst vor kurzem erst erfahren, weil wir durch das Thema hier oder weil ich mich durch diesen Podcast ein bisschen damit beschäftigt habe. Und Illusion of Time habe ich immer nur bis zu einem bestimmten Punkt gespielt. Irgendwann nach der Wüste, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja.
Weil mich das einfach nicht abgeholt hat.
Ja.
Also vor allem, wenn man Secret of Mana und Terranigma und Zelda A Link to the Past kennt, dann ist Illusion of Time nett, aber kommt nicht an diese Tiefe. Ich bin viel weiter gegangen. Ich kann mich an irgendwas im Himmel erinnern, wo ich auf irgendwelchen Plattformen immer hin und her gesprungen bin.
Ja,
auf jeden Fall,
ich auch.
Ich habe es nie bis zu Ende gespielt. Es hat mich nie so abgeholt, dass ich wie bei Terranigma unbedingt wissen wollte, was jetzt als nächstes passiert.
Ja, das Gefühl hatte ich auch. Also ich habe es dann auch irgendwann, ich kann mich auch auf irgendwelche Plattformen im Himmel erinnern. Ich kann mich daran erinnern, dass man seinen Helden in so komischen Stationen wechseln konnte.
Ja, in so Schatten und Licht oder so, ne?
Genau. Und die beiden dann natürlich auch verschiedene Fähigkeiten hatten, die man dann gezielt einsetzen musste. Das fand ich alles cool. Das war auch alles irgendwie innovativ und anders. Aber wie gesagt, die Geschichte hat mich dann doch nicht so gefesselt wie jetzt die zum Beispiel von Terranigma. Gutes Stichwort. Worum geht's in Terranigma eigentlich? Möchtest du das kurz zusammenfassen? Traust du es dir zu?
Auf gar keinen Fall. Also, aus mehreren Gründen eigentlich gar nicht, weil ich wüsste nicht, wo ich anfangen soll. Ich wüsste nicht, wo ich aufhören könnte. Und ich bin jemand, der es absolut hasst, bei einer Geschichte, die erkennt, auch nur irgendwas zu spoilern. Wenn Terranigma ein Film wäre, würde ich sagen, guck dir nichts an, guck dir keinen Trailer an, fang es sofort an zu spielen und nimm dir am besten einfach ein paar Tage Urlaub, weil das wirst du nicht, also das ist ein Erlebnis. Was da alles, was du da alles an Story eingebaut. Überleg mal, ich war 12, 13, als ich diese Geschichte erlebt habe und ich habe verstanden, was da passiert. Mhm. Das ist ja das, das hat mich so geprägt, dieses Spiel, dass ich einfach Angst habe, da Leuten irgendwas vorwegzunehmen. Außer man erschafft die Welt neu, glaube ich, wäre da schon zu viel verraten.
Ja, ich verstehe den Aspekt, aber nun sind wir in einem Podcast über Terranigma. Man muss natürlich ein bisschen was erzählen. Also ich glaube, man kann guten Gewissens erzählen, dass man einen Jungen namens Ark spielt,
ja,
den man natürlich auch umbenennen kann, wenn man möchte, also seinen eigenen Namen zum Beispiel einsetzen. Aber der vorgegebene Name ist Ark, was ich auch viel später erst gerafft habe, dass es von Arche kommt, also von Arche Noah. Was für ein Geniestreich. Egal.
Ja. Und das habe ich nicht gerafft als Kind.
Nee, als Kind auch nicht. Und der wächst in einem Dorf in der Unterwelt auf. Denn die Welt, wie wir sie kennen, die existiert nicht mehr. Die ist vor langer, langer Zeit untergegangen. Und der Rest der Menschheit hat sich in die Unterwelt gerettet. Und die leben dann jetzt da quasi. Mhm. Und eines Tages entdeckt dieser Junge halt die Büchse der Pandora, die zufällig im Keller des Dorfältesten liegt. Und öffnet die natürlich. Und das löst eine Verkettung verschiedenster Ereignisse aus, die ihn dazu auserwählen, quasi an die Oberfläche zu treten und die Welt neu zu erschaffen. Das heißt, es müssen die Pflanzen erweckt werden, es müssen die Tiere wieder erweckt werden und zum Schluss natürlich auch die Menschheit. Und das ist quasi die Aufgabe, die uns dann zuteil wird. Und das Ganze ist halt unfassbar detailliert dargestellt und unfassbar realitätsnah auch. Also es gibt, vielleicht fangen wir mal mit den Schauplätzen zum Beispiel an. Die Oberwelt ist an unserer wahren Erde orientiert. Also man sieht die Kontinente, die wieder aufsteigen quasi. Und man besucht dann auch verschiedene Regionen, um die jeweiligen Pflanzen, Tiere, Menschen, wie auch immer, wieder zu erwecken. Und das alleine fand ich schon so absurd, was man da alles unterwegs erlebt und wen man alles auch trifft und so weiter. Gibt es da Sachen, die bei dir rausstechen?
Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ja. Ich habe zum Beispiel durch dieses Spiel gelernt, dass es diesen Kontinent Eurasien gibt. Mhm. Dass es Polynesien gibt. Also ich habe schon ein bisschen was von der Welt nur durch dieses Spiel spielen gelernt. Was ich total abgefahren fand für die damalige Zeit, war die Darstellung der Unterwelt.
Ja.
Mit diesen Spiegelungen, sag ich jetzt mal. Das hat mich komplett, ich war komplett out of order. Das war absolut Wahnsinn für mich. Was ich oben auf dem Planeten oder auf der Erde dann total geil fand, war, dass du als theoretisch riesiger Mensch über diesen ganzen Planeten läufst und diese ganzen Bereiche abarbeiten kannst. Mhm. Beziehungsweise die Unterwelt hat eine gewisse Zeit gebraucht und die Oberwelt, das Aufbauen, hat eine gewisse Zeit gebraucht. Und wenn man denn damit fertig ist, hat man schon sehr viel Geschichte erlebt.
Ja.
Und eigentlich ist das schon ein ganzes Spiel wert.
Genau, das ist.
Und dann geht's erst los.
Und dann geht's halt erst wirklich los, ne? Dann kommt halt die Tiefe des Spiels und die Message und alles, was dahinter steht. Aber bis zu diesem Zeitpunkt, wo man sich nur mit dem Wiederaufbau beschäftigt, erlebt man halt so viele schöne Sachen. Wir wollen da jetzt natürlich nicht alles erzählen, was passiert, aber zum Beispiel ist ein großes Feature, das dann leider im Laufe des Spiels wieder verloren geht, mit Tieren sprechen zu können.
Ja.
Das war als Kind für mich der absolute Oberhammer,
ja,
dass wenn man die Tiere wieder erweckt, dass man auf einmal mit Vögeln, Löwen, Nashörnern und allen möglichen Tieren sprechen kann und die quasi zu unseren Verbündeten werden.
Nicht nur das, vor allem, dass sie auch eigene Probleme haben und dass man viele kleine Einzelschicksale, so witzig, aber auch so traurig, wie sie sein mögen, miterleben. Ja, genau die Szene meine ich auch. Ich weiß nicht, ich könnte sofort losheulen, wenn ich an diese Szene denke. Mhm. Es sind so viele. Es ist ja nicht mal so, dass da was gesprochen wird. Das ist Text, den du liest.
Ja, ja.
Text,
genau.
Den du liest und eine wundervolle 16-Bit-Grafik, die alles darstellt. Und ich habe als kleines Kind Tränen in den Augen gehabt.
Ich auch.
Hab noch als erwachsener Mensch habe ich Tränen in den Augen, wenn ich an diverse Szenen denke. Und das ist nicht nur die eine, wenn es um Tiere geht. Also, ja, es ist einfach sehr viel, was da passiert.
Das stimmt, ja. Also nur kurz für Leute, die das Spiel vielleicht noch nicht kennen. Diese Szene involviert eine Bergziege. Und man erlebt eine sehr fesselnde und eindringliche Situation mit dieser Bergziege. Und das ist eine Szene, die ich in einem solchen Spiel einfach für schlicht revolutionär halte.
Mhm.
Weil sie so viel auslöst und so viel Tiefgang hat und so, dass also in keinem anderen JRPG kann ich mich an so eine Szene erinnern.
Ich krieg direkt Gänsehaut, wenn du davon redest. Ne? Meine Güte, oh Gott. Ich hab, ganz schön, ich hab dem Mats vor einiger Zeit mal dabei zugesehen, wie er Terranigma das erste Mal spielt. Mhm. Und das war großartig, weil ich dann genau auf diesen Moment hingefiebert habe,
oh ja,
als diese Szene kommt. Und der war als erwachsener Mann vollkommen fertig. Der war völlig durch. Der hat das erste Mal erlebt, dachte, das ist ein Kinderspiel. Wollt ihr mich verarschen? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Das ist großartig.
Ja, doch ist es. Es ist tatsächlich so. Und hinzu kommt dann, also wenn man dann dieses Talent, mit diesen Tieren zu sprechen, wieder verliert und schon so viel Emotionales erlebt hat, ausgeholfen hat, gegen absurde Vögel gekämpft hat, die auf einen kacken im Bossfight, was ich auch noch nie erlebt habe vorher, dann geht es daran, die Menschheit wieder zu erwecken. Und dann kommt man in Städte, die in Spanien liegen oder in Frankreich, in Japan, in China.
Mhm.
Und die so unfassbar schön gestaltet sind und so detailliert gemacht sind, mit so liebenswerten Menschen, die dort auch zu Hause sind. Auch Personen, die dem echten Leben nachempfunden sind. Zum Beispiel trifft man auf den Herrn Bell, der das Telefon erfunden hat, auf Edison,
oh, ja,
der die Glühbirne erfunden hat. Man trifft Kolumbus und befreit ihn aus einem Kerker. Und all diese Kleinigkeiten, es ist einfach so wunderschön. Und es gibt ganz, ganz viele Städte. Es gibt auch eine zum Beispiel in Brasilien, unten in Südamerika später dann, wo es auch diese Christusstatue gibt. Aber die ist dann quasi ein Symbol für Liebende, was ich auch total lustig finde. Dass das so ein bisschen umfunktioniert wurde.
Ich finde das total geil, dass sie diese großen historischen Punkte der Menschheit als roten Faden nehmen, um die Welt wieder aufzubauen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob damit das erste Mal die Welt so entstehen soll, wie wir sie kennen, oder ob er sie wiederherstellt.
Ja.
Das habe ich bis heute nicht verstanden.
Ich glaube, da gibt es eine Antwort drauf.
Mhm.
Die ich jetzt natürlich nicht erzählen möchte.
Mhm.
Aber ich bin mir ziemlich sicher, ich habe das Spiel zuletzt vor, ich glaube, 1,5 Jahren gespielt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es im Spiel einen Hinweis darauf gibt.
Okay.
Warum das wie geschieht und was mit dieser Welt, wie sie aussieht, warum die so aussieht.
Auch diese Erzählweise der Story. Und ich finde das total witzig, dass du das einmal erzählst, dass man sehr viel Geschichte darin erlebt und sich an sehr viel Geschichte und Emotionen erinnert. Das hat für mich so ein bisschen diesen Goldstandard gelegt für Spiele und aber auch generell fürs Geschichtenerzählen, weil du ja durch so viele Phasen gehst. Erstmal versuchst du von der Unterseite auf die Oberseite zu kommen. Dann versuchst du aus diesem leeren Feld wieder irgendwie Fauna und Flora zu machen, dass alles da ist, was da reingehört und damit dieser ganze Zyklus wieder entsteht. Dann holst du die Menschen wieder rein, was eine riesige Aufgabe ist. Dann fängst du an, die Menschheit dazu zu bringen. Also das sind so viele große Sachen und Kapitel, die immer wieder hoch und runter gehen, wo du irgendwie nicht checkst, warum soll ich das jetzt eigentlich machen? Warum passiert das? Was ist dann vorher gewesen? Und das dauert wirklich sehr lang, also sehr spät in die Geschichte hinein, bis du wirklich auf dem Laufenden bist, bis du wirklich verstehst, was eigentlich passiert ist.
Ja.
Und da hast du immer noch mal Plot-Twist über Plot-Twist, wo du als Kind immer denkst, hä? Jetzt? Und das ist so schön. Ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb mich dieses Spiel bis heute nicht losgelassen hat.
Ja, es lehrt dich auch einfach, vielleicht sollte man manches auch hinterfragen, was man tut, warum man es tut und so weiter. Also das rafft man halt nicht, während man dieses Spiel spielt und einfach immer so macht. Es wechselt da dann absurderweise in diesem französischen Dorf zum Beispiel, habe ich eben schon angesprochen, mit der Bürgermeisterwahl, so ein bisschen in eine Wirtschaftssimulation.
Ja.
Was auch total aus dem Nichts kommt. Also du wählst den richtigen Bürgermeister, der sich dafür einsetzt, dass die Stadt florieren soll und Handelswege aufmachen soll und so weiter. Und plötzlich entstehen Häfen und du kannst dich mit anderen Städten verbinden. Später wird dann quasi noch das Flugzeug erfunden. Überall werden Landebahnen gebaut. Es finden auf einmal kleine Sidequests und Nebenaufgaben statt, wie zum Beispiel sammle verschiedene Fotos an verschiedenen Orten und bring sie zu den Reiseveranstaltern.
Stimmt, ja.
Weißt du, ja, kannst du dich erinnern, dass du dann irgendwo in Australien Fotos machst? Du machst Fotos in einem Videospiel, 1996, Leute. Das ist echt, also das ist unfassbar. Und dann hast du halt so kleine Minispiele auch immer wieder, dass du zum Beispiel in diesem Schloss dann den Esswettbewerb mitmachst.
Ja.
Später dann.
Ja.
Was auch so, so niedlich und süß einfach ist und gar keinen richtigen Sinn hat, außer dass du ein Kristall gewinnen kannst. Aber so kleine Minispiele gibt's immer wieder. Torten werfen zum Beispiel.
Vor allem musst du auch sagen, dass da diese S-Animation mit dabei war. Ne? Dieses Mompf. Ah, wunderschön. Ich habe das direkt im Auge wieder.
Es ist so schön, ne?
Und vor allem, das ist ja das Ding. Das ist bisher, wir haben jetzt hier 21 Minuten lang grob nur über die Geschichte gesprochen.
Ja.
Da ist noch nicht das Kampfsystem mit drin.
Ja, das
da
kommt jetzt
noch
alles.
Nicht die Musik mit drin. Und ich habe wenig an diesem Spiel auszusetzen.
Tatsächlich. Ja. Und ich finde es.
Doch, eine Sache habe
ich. Ja, hast du wirklich?
Ja. Dass es immer noch keinen Port für die Switch gibt.
Ja, das ist in der Tat eine Frechheit. Ich könnte mir auch sehr gut ein Remaster vorstellen. Ich weiß natürlich nicht, also es kann natürlich auch in die Hose gehen, ne? Also bei Secret of Mana hat das ja nicht so gut funktioniert mit dem Remaster.
Ja.
Deswegen, ich glaube, ein einfacher Port, damit wäre uns eigentlich auch schon geholfen, weil auch grafisch, vielleicht um da mal noch mal kurz anzusetzen, das waren ja die letzten Atemzüge des Super Nintendos.
Ja.
Also der N64 stand schon in den Startlöchern, die PS1 war schon da und so weiter und so fort. Und das Spiel hat einfach Cutscenes.
Ja.
Die haben wirklich aus diesem Chip, haben die alles rausgequetscht, was geht. Allein das Intro, dann zwischendurch immer wieder diese Cutscenes, wenn irgendwas wiederbelebt wird mit diesem kleinen Pusteblumending, das dann so über die Welt fliegt und so. Das sieht unfassbar krass aus für ein Super Nintendo-Spiel auch.
Mm. Oder wenn er irgendwas mit Zeit war, das mit dieser Sanduhr.
Ja, das ist auch, ja, am Anfang ist das.
Das hängt mir auch so in Erinnerung, wie er dann auch da liegt und dann wach wird und ach Gott.
Also grafisch ist es zwar natürlich immer noch 16-Bit und so weiter und so fort, ne? Aber also, was sie da aus den ganzen Sprites gemacht haben und dann im Zuge dessen natürlich auch mit der Musik. Also die haben auch wirklich alles, was man an Super Nintendo Musik machen kann, da reingestopft. Und ein paar sehr, sehr schöne Tracks sind dabei rausgekommen, die ich immer noch rauf und runter höre auf meiner Playlist, weil sie so wunderschön gemacht sind.
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe selten einen so guten Spiele-Soundtrack gehört, bei dem wirklich jeder Song sofort was in einem auslöst, wenn man das Spiel gespielt hat. Oder wenn man das nicht gespielt hat, das habe ich schon mal ausprobiert, die ganze Zeit denkt, das klingt einfach nach richtig geiler Gaming-Musik.
Ja.
Das ist richtig ein Adventure, da passiert was, da ist was Gefährliches, da ist was Schönes. Das ist so richtig, das greift so alles in sich hinein. Das ist absolut, das ist Gaming-Soundtrack at its best.
Ja, vor allem, wenn du es einer Person vorspielst, die weiß, okay, das ist ein Gaming-Soundtrack, aber du erkennst ja sofort, okay, das ist das Dorf-Theme. weil das auch so wunderschön langsam und idyllisch gespielt wird.
Genau, ja.
Das Battle-Theme ist sowas von auf die Fresse und krass beim Endgegnern und Bossgegnern. Das ist sowas von treibend. Das erkennst du auch sofort. Und es sind so viele, ganz, ganz viele charaktergebundene Songs dann natürlich Jingle dabei, die einfach nicht mehr aus meinem Kopf wegzudenken sind, die einfach geblieben sind, weil sie so gut gemacht sind.
Um mich so ein bisschen in den Mood zu bringen, hatte ich mir vorhin noch mal ein kurzes Video, also irgendwas auf YouTube angeguckt. Ich habe nicht wirklich drauf geachtet und habe den Jingle von einer kleinen Figur, die dich immer wieder begleitet, gehört.
Oh
und
ja.
Und habe sofort dieses, oh, ja, genau, diesen Moment gehabt, weil das ganz tief, irgendwo ganz tief hinten hat sich das so festgebissen, dass ich sofort wusste, ah ja, genau.
Ich weiß genau, was du meinst. Und das ist auch so ein Song, den man super cool mitwippen kann. Es ist so gut gemacht. Es ist echt. Oh, es ist so wundervoll.
ich krieg auch richtig gute Laune gerade.
Gute Laune. Das ist schön. Dann können wir eigentlich mit zum Herzstück kommen. Es gibt, finde ich, zwei Herzstücke. Das eine Herzstück ist das Kampfsystem und das andere sind die Charaktere. Ich würde gerne mit dem Kampfsystem beginnen.
Ja.
Denn, wie wir eingangs schon erwähnt haben, war Usus in den 90ern für JRPGs ein rundenbasiertes Kampfsystem, wo man eine Party hat, wo man Zeit zum Nachdenken hat und dann erwägen musste, welche Taktik nutze ich jetzt hier und was mache ich mit welchem Charakter.
Lufia war sowas, ne?
Ja, genau. Lufia hatte das zum Beispiel. Secret of Mana hat ja auch eine Party. Final Fantasy, lange immer Partys gehabt.
Aber Secret of Mana war ja schon so ein Hybrid, ne? Du hattest zwar eine Party.
Du hattest auch so ein aktives Kampfsystem, aber du hattest immer noch eine Party trotzdem dabei, mit mehreren. Genau. Und hier ist es so, du hast wirklich nur Ark als Hauptcharakter und ein sehr aktives Kampfsystem, das dir einfach verschiedene Moves zur Verfügung stellt, die unterschiedlich mächtig sind und die du dann aber nutzen kannst, wie es dir gerade passt. Und das ist, ich finde es so angenehm, ganz ehrlich. Ich bin rundenbasierter Fan. Also ich liebe rundenbasierte Kampfsysteme in Rollenspielen. Aber das ist einfach, das von Terranigma ist so gut gemacht, dass ich da einfach absolut nichts dran zu meckern habe.
Ich habe ja nun, also mein Werdegang in der Jugend war ja erst Zelda, dann, glaube ich, Secret of Mana, wo du so einen leichten Übergang hattest. Du hast aktiv auf die Blobs eingedroschen. Und wenn du Magie hattest, dann hast du halt in einem Menüsystem Magie ausgewählt, ohne dass, also alles wurde pausiert. Du hast die Magie ausgewählt, du hast die Gegner ausgewählt und dann ist die Magie passiert und dann hast du ganz normal weitergekämpft. Das war, wie gesagt, so ein kleiner Hybrid. Mhm. Bei Terranigma hast du zwar keine unterschiedlichen Waffen, sondern du hast einfach nur einen Stab und der hat dann unterschiedliche Stäbe, mit denen er mal kämpft. Also mal ein Dreizack, mal ein normaler Stab und die haben unterschiedliche Stärken und Schwächen. Aber du hast ja so ein kleines Magiesystem, mit dem du arbeiten kannst. Also du kannst irgendwann halt zaubern.
Genau.
Und du hast unterschiedliche Moves mit diesem Stab.
Ja.
Und dadurch kannst du, je nachdem, wie du Bock hast zu spielen, kannst du ganz unterschiedlich in den Kampf reingehen. Und das fand ich total geil, weil du auch immer abwechslungsreicher kämpfen konntest.
Ja, genau. Du konntest dir quasi aussuchen, stürze ich mich jetzt drauf und benutze irgendwie den Blitzstich oder diesen Funkenflug, wo du so über den Boden slidest und einfach nur in den Gegner reinrammst. Oder mache ich eine Sprung-Wirbelattacke, um vielleicht besser oben dran zu kommen. Also du konntest quasi gucken, aus welcher Richtung greife ich an, muss ich den Gegner von hinten treffen, wo sind seine Schwachstellen.
Mhm.
Und dann quasi gucken, welcher Move macht den größten Schaden und was bewirke ich dann damit? Und das war so ein Aha-Erlebnis, dass du dann auch diese verschiedenen Stäbe hast. Es gibt, glaube ich, 25 insgesamt, die du im Spiel finden kannst, die natürlich einer besser als der andere funktioniert und dann auch für die verschiedenen Umweltgegebenheiten, die da gerade sind. Also entweder du bist irgendwo im Wald und alles ist verschneit, dann hast du den richtigen Speer. Oder du hast einen, der besonders gut mit Feuer funktioniert. Mhm. Zusätzlich hast du dann noch Rüstungen, 25 Stück, die du finden kannst, die dich vor den Witterungen schützen oder auch vor Elementzaubern gegebenenfalls schützen. Und das ist alles so perfekt austariert. Und dann kommt noch dieser magische Aspekt hinzu, wo ich zugeben muss, als ich klein war und mein Vater und ich das gespielt haben, haben wir das fast komplett außen vor gelassen. Mhm. Also wir wussten, es gibt diese Ringe, die du kaufen kannst beim Händler, die dann ein Ereignis auslösen, zum Beispiel ein Feuersturm oder Blitz und Donner, wo die Gegner dann gegrillt werden oder so. Oder
eine Art schwarzes Loch oder so.
Ja, ja, genau, solche Sachen. Das ging alles. Aber ich glaube, mein Vater und ich haben uns mehr für das aktive Kämpfen entschieden damals. und es gibt noch Medaillenzauber zusätzlich.
Ja,
und das
stimmt.
Das sind so Sachen, für die man in anderen Spielen wiederum verschiedene Items auch hat. Zum Beispiel kann man sich mit einer Medaille aus dem Dungeon wieder rauszaubern an den Anfang. Oder man kann sich komplett einmal heilen. Solche Sachen sind dann noch untergebracht quasi. Und das ist so, das war so anders, finde ich. Das hat jetzt, man kann das vielleicht, obwohl mit Zelda kann man es auch nicht vergleichen, oder? Mit A Link to the Past?
Ja und nein. Also es ist eine schöne Grundlage theoretisch, aber es hat schon einen sehr eigenen Stil im Kampf. Eben weil du wirklich überwiegend auch mit dem Stab alles machen kannst. Nur wenn du nicht ausreichend levelst, dann sind diese Zauber ein schönes Hilfsmittel, um vielleicht doch noch weiterzukommen oder wirklich diesen letzten Tropfen auf dem heißen Stein darzustellen.
Absolut.
Was ich bei dem Kampfsystem so geil fand, war, du hattest das schon so grob angedeutet. Ich habe mich die ganze Zeit dann irgendwelche Kämpfe wieder vor Augen. Wenn du mit diesem Stab nach vorne springst und dich so rollst nach vorne, dann gab es Gegner, die hatten ein Schild vor sich und da kamst du nicht durch. Ja. Du konntest dann aber sliden und dann hast du die von unten erwischt und dann sind die umgefallen. Das heißt, am Anfang hast du dann immer mal wieder Schaden genommen, was ja auch Schadenspunkte, die du dann siehst und die immer mehr werden, je nachdem, welches Level du hast. Aber du hast dann schon als Kind angefangen zu gucken, der Gegner, da muss ich das machen. Der Gegner, da muss ich das machen. Und dann hast du aber plötzlich 4, 5 Gegner auf dem Bild und du musst gucken, wie du im besten Fall alles gleichzeitig machst und nicht so viel Schaden bekommst. Und den großen Gegner, den nehme ich mir zuletzt vor, damit die Kleinen mich nicht auch noch töten können.
Ja, genau. Dir wird quasi vom Spiel auch anerzogen, was die schlauste Taktik in welchen Situationen ist. Das ist auch unheimlich smart, finde ich. Dass man quasi dazu lernt und das Spiel hilft dir sozusagen dadurch, wie es designt ist und dadurch, wie die Gegner wo auftauchen und was sie so machen. Da erinnere ich mich, da habe ich eine riesen Angst gehabt als Kind, die Wüstenstadt Luran.
Mhm.
Da ist auch, ich sag mal so viel, da ist nichts, wie es scheint. man kommt da hin und denkt, ach, ist eigentlich ganz nett hier. So. Ja. Und dann trifft man den Typen, Hedi heißt er, der basiert auch auf einem wahren Menschen, einem Forscher, den es wirklich gab. Und der reist halt durch die Welt und guckt, wie weit entwickelt sind unsere Städte, wie fortschrittlich ist die Menschheit und so weiter. Mhm. Und den trifft man da auch und die lassen sich beide in diesem Hotel, das es in Luran gibt, nieder. Und dann wachen sie auf und stellen fest, um Gottes Willen, hier stimmt irgendwas gewaltig nicht. Und das war einer der Punkte im Spiel, wo ich dachte, okay, jetzt zieht das Spiel richtig an. Weil da kommen auf einmal Gegner, die ganz andere Taktiken auspacken.
Ja.
Und wo du höllisch aufpassen musst, dass du nicht irgendwie benebelt oder vergiftet wirst oder Köpfe fliegen auf einmal durch die Gegend und solche Geschichten. Also es war total crazy. Und dann auch außerhalb, also wenn du nicht in den Häusern unterwegs warst, waren sehr, sehr seltsame Gestalten unterwegs, die sich auch so durch den Boden gefressen haben und einfach auch sehr grotesk aussahen. Und das alles hat mich als Kind schon, also richtig hart mitgenommen, muss ich sagen.
Nachhaltig verstört.
Ja, auf jeden Fall.
Ich wüsste den Namen nicht mehr. Ich wüsste auch nicht mehr, wie das zustande kam alles. Dass du das gerade noch mal so kurz angeteasert hast, hat so ein bisschen was geöffnet bei mir. Aber wenn du so auf einzelne Gegner eingehst, passiert so viel in meinem Kopf. Ich weiß genau, wie die Farbe des Sandes aussah.
Ja.
Ich weiß genau, wie Gebäude aussahen. oder aussehen und aussahen. Da passiert so viel, das ist unfassbar, was nach all den Jahren immer noch an Erinnerungen hängen geblieben ist.
Ja, immer noch.
Ich glaube, ich habe es auch nicht nur einmal durchgespielt.
Ja, ich habe es auch im Leben dann doch öfter noch durchgespielt. Und deswegen, also ich bin sehr gut in solchen Sachen, die mir eigentlich im Leben nicht weiterhelfen. Die merke ich mir sehr gerne. Das ist kein Problem. Filmzitate oder Videospielinhalte, das kann ich mir alles sehr, sehr gut merken.
Es gab einen Moment, um mal ganz kurz noch mal zurückzugehen auf das Thema Geschichte und ja. Aufbau und Handlung. Da gab es einen Moment, da, und das fand ich total spannend, weil mich das als Kind, da habe ich sehr lange drüber nachgedacht. Da gab es diesen Moment, dass gefragt wurde, möchte man denn jetzt wirklich, dass die Menschen wieder auf die Erde kommen? Weil, guck mal, mit den Tieren ist das alles so friedlich und die Menschen haben so viel kaputt gemacht und sich kaum weiterentwickelt. Bist du dir sicher, dass du das willst? Und da habe ich das erste Mal wirklich so einen Moment von, ja, krass, das ist schon eine harte Frage.
Ja.
Ja, ich weiß gar nicht, haben wir uns denn weiterentwickelt? Und da habe ich als Jugendliche, als Kind da gesessen und dachte, das ist ganz schön viel.
Ja. Wenn man das, also man ist so gewöhnt, dass man einfach alles so geschehen lässt und weiterklickt. Ja, will ich, weil ich will ja weiterspielen.
Ja, genau.
Ne? Und dann erwischt man sich trotzdem dabei, wie so essentielle Fragen aufkommen. Und du denkst, Moment mal. Eigentlich haben die ja recht, ne? Also
es geht ja dann schon so weit, und da versuche ich mal nicht zu spoilern, dass du, das ist ja eine lange Reise, die unser Held, unser Arc da macht. Und der lernt ja auch verschiedene, ich sag jetzt mal, Frauen in der Zeit kennen. Und irgendwann wird er auch mal gefragt, wen er denn jetzt eigentlich liebt.
Oh ja, oh.
Und holy moly, ich wusste nicht, was ich da machen soll. Ich wusste es nicht.
Das ist auch echt krass und cool, dass du es ansprichst, weil wir können übergehen zu den Charakteren.
Ja.
Und was auch cool ist, die Frauencharaktere. Also es gibt ja einmal Melina, das ist seine Freundin in der Unterwelt, die in der Weberei arbeitet. Und da stellt sich halt im Laufe des Spieles raus, dass sie schon eine gewisse Schlüsselrolle innehat. Und dass sie halt nicht einfach nur so Love Interest ist. Was ich total spannend finde, so dass sie halt wirklich ein essentieller Charakter dieses Spiels halt wird und halt so nebenbei einfach die Freundin von Ark ist. Genauso ist diese Fyda, heißt sie, glaube ich, die Kriegerin. Die ist ja die Leibgarde von der anderen Melina aus Storkholm quasi, aus der Oberwelt. Und die ist halt auch so absolut. Die lässt sich nichts sagen, die lässt sich nicht einschüchtern und nicht unterkriegen. Ist halt ein starkes Frauenbild in dieser 90er-Zeit, in diesem JRPG, was von Japanern entwickelt wurde.
Was passiert hier?
Was passiert hier, exakt. Und dann haben wir noch einen Frauencharakter, der mich aber zur Weißglut treibt, und das ist Mai Lin. Kannst du dich an Mai Lin erinnern?
Ja, das sagt mir was, aber ich kann gerade nicht zuordnen, wo das geschichtlich war.
Pass auf, Mai Lin ist die Enkelin von Mayo, dem Mönch, den wir in Lhasa treffen. Und die ist halt wirklich emotional sehr instabil.
Ah, oh, ja.
Und ist eigentlich im Spiel dafür zuständig, dass wir so langsam unseren Verstand verlieren. Also sie, mal ist sie auf unserer Seite, mal versucht sie uns die Hölle heiß zu machen, dann ist sie wieder auf unserer Seite. Also es ist immer so ein ständiges Auf und Ab mit Mai Lin. Und zu allem Überfluss verliebt sie sich dann auch noch in Ark. Und dann stehst du halt auch da und denkst, oh, was mache ich jetzt? Wenn ich ihr die Wahrheit sage, dann wird sie mich weiter terrorisieren. Dann wird alles nur noch schlimmer. Ja. Und ich finde sie zwar extrem nervig, aber als Charakter ist es eine sehr, sehr coole Idee gewesen, die so einzubauen, wie sie ist.
Ich glaube, also zusätzlich zu den Charakteren kannst du auch sagen, weil du auch vorhin noch mal die Schauplätze oder das, was die Oberwelt so ausmacht, angesprochen hast, es ist alles unfassbar abwechslungsreich. Also du hast ganz selten Abziehbilder von Personen. Du hast eher in Aktionen von Menschen Abziehbilder, die jetzt einfach die da passen oder die in dem Moment einfach die logische Konsequenz sind. Weil es halt realistisch umgesetzt ist alles, also erschreckend realistisch. Teilweise wird gefragt, wen man jetzt ermorden soll, oder es wird gesagt, du ermorde jetzt bitte den und den, wo du auch als Jugendlicher da sitzt. Das ist auch ein Kinderspiel. Bitte vergesst das nicht. Und es ist alles so abwechslungsreich. Es hat mich nie irgendwas gelangweilt in dem Spiel. Mhm. Und das fängt bei den Charakteren an. Das hört über die Geschichte hin zu den Orten, wo du immer was anderes siehst. Es ist ja nicht nur so, dass die Orte extrem detailliert und abwechslungsreich aussehen, sondern es sind auch noch extrem viele und andere. Ja. Das ist ständig irgendwo anders. Du kannst mal zurückgehen, irgendwo was kaufen, irgendwo mal noch zwei, drei Nebenstorys ausfüllen. Ja, fein. Aber du hast kein. Ich erinnere mich zum Beispiel nicht an großes Backtracking.
Ja. Selten. Wirklich selten. Also,
sehr selten. Wenn es gepasst hat zur Story, ne?
Ja, es geht immer vorwärts und klar muss man von A nach B, um vielleicht bestimmte Voraussetzungen fürs Weiterkommen dann zu erreichen. Man muss irgendwelche Pläne besorgen oder man muss irgendeine Zutat besorgen, damit ihr Hilfe bekommt von jemandem anders und so weiter. Das sind natürlich so diese Klassiker. Aber Backtracking ist ja dadurch, dass es ja im Spiel schon eingebaute Schranken gibt, wie zum Beispiel, du kannst nicht mehr mit Tieren sprechen, wird es ja da quasi schon verhindert, obwohl du eine sehr, sehr offene Welt hast und dann entscheiden kannst, durchaus ab einem bestimmten Punkt, wo du als nächstes hingehst und was du machst, ist es in der Tat sehr, sehr abwechslungsreich und enthält wirklich sehr, sehr, sehr wenig Langeweile und Backtracking, definitiv. Und das Schöne an den Charakteren ist, die du dann auch an diesen unterschiedlichen Orten triffst, du hast zwar keine Party, die dich begleitet, aber wenn es dann haarig und brenzlig wird, dann sind sie alle da. Dann kommen sie alle, egal wo du sie kennengelernt hast, sie kommen alle um die Ecke und haben was Wichtiges zu sagen oder können dir helfen, können vielleicht Türen öffnen oder Leute ablenken oder irgendwas tun, damit du weiterkommst. Und dieser Moment ist auch so ein, das war auch so ein schöner Moment einfach, dass du halt merkst, okay, alles, was ich in dieses Spiel investiert habe, die ganzen Leute, mit denen ich mich unterhalten habe, die Leute, denen ich Gefallen getan habe, das rentiert sich jetzt.
Die helfen so, mir, ja. Das ist ein Miteinander und kein Gegeneinander.
Genau, und das fand ich, das ist auch eine wichtige Lektion quasi dieses Spiels. Egal, was da passiert zum Schluss, dass du trotzdem, wenn du die richtigen Entscheidungen triffst und Menschen hilfst und bereit bist, Dinge zu tun, die man sonst vielleicht nicht tun würde, dann kriegst du das auch zurückgezahlt und kriegst quasi auch dann die Gegenleistung, die schöne Gegenleistung.
Ich glaube, das ist auch ein Grund, weshalb ich immer mehr an Karma glaube. Das ist so ein.
Absolut, ich auch.
Du kriegst, was du gibst.
Ja.
Wenn du immer, was ja generell schon so ein Ausstrahlungsding auch ist, ne? Je negativer du auf dein Umfeld eingehst, desto negativer kommt es zurück. Wenn du die ganze Zeit positiv bist, hast du ein paar Leute, denen es auf den Sack geht, aber du gibst vor allem auch positive Energie raus. Und das hat eine ganz andere Ausstrahlung, eine ganz andere zwischenmenschliche Energie. Das ist, ja. Videospiele haben mich zu einem besseren Menschen gemacht.
Oh, absolut. Absolut. Es klingt total kitschig, aber es ist so. Und dieses Spiel hat echt sehr dazu beigetragen. Nicht nur in jungen Jahren, da habe ich zugegeben natürlich nicht alles verstanden, was da passiert ist. Aber je öfter ich das Spiel gespielt habe und je krasser ich da eingetaucht bin in diese ganze Thematik, desto bewusster wurde mir, was da eigentlich passiert und was da eigentlich für Themen aufeinandertreffen und was, wie intelligent dieses Spiel gemacht ist und was uns da versucht wird zu sagen, also was da die eigentliche Aussage ist, fand ich für 1996 extrem mind-blowing.
Auch, dass du, es war ja auch die Zeit von mehreren starken weiblichen Charakteren. Also ich erinnere mich in meiner
Jugend. Lara Croft,
da gab es Xena.
Es
auch in diversen Filmen gab es immer Frauen, wo du gemerkt hast, naja, also eigentlich hat sie gerade die Lösung gefunden und nicht der Held, der eigentlich da ist. Also es gab ganz oft diesen Moment, ich bin wirklich damit groß geworden. Und es hat irgendwann in den 2000ern, warum auch immer, so einen Bruch gegeben. Keine Ahnung, wo der herkam.
Ja, das ist ja auch heute großes Diskussionsthema, weil man ja jetzt versucht, quasi so dem Feminismus gerecht zu werden, da aber Wege geht, die meiner Meinung nach zum Beispiel nicht weiterhelfen. Also zum Beispiel Franchises einfach nochmal drehen mit Frauen. So, das ist, was ist der Sinn dahinter? Oder eine neue Version von Mulan zu haben, wo sie sich nichts erarbeiten muss, sondern einfach seit von Kindesbeinen immer schon mega krass war. Was völlig die Message dieses Films zerstört.
Ja.
So.
Und das war auch ein toller Film. Mulan, der Original Mulan, ja, auch so ein Film, mit dem ich auch groß geworden bin. Das war ein toller Film.
Ja, und dann ne, hast du halt in den 90ern schon Filme und Videospiele, die das eigentlich so schon vorgeben.
Mhm.
Und fragst dich dann, wo sind wir eigentlich gerade? Was soll das eigentlich, was hier alles abläuft?
Aber fandest du denn den Schwierigkeitsgrad von Terranigma? Du hattest ja nur den Spieleberater bei. Du wusstest, wo es lang geht. Du konntest immer im Notfall, wenn es wirklich brenzlig wurde, nachschauen, nachlesen. Viele Rätsel waren da auch sogar gelöst, wenn ich mich recht entsinne. War das schwer für dich, trotzdem durchzukommen?
Also ich bin jemand, der sich nicht schämt, Hilfe zu suchen. Es gibt ja Leute, die sagen so, ja, wenn du auf YouTube oder so nachguckst, dann hast du das Spiel nicht richtig gespielt. Oder wenn du bei Dark Souls dir Leute dazu summonst, dann hast du das Spiel nicht richtig gespielt. Da halte ich ja überhaupt nichts von. Deswegen, ich greife gerne zu YouTube-Videos oder zum Spieleberater, wenn ich nicht weiterkomme. Und von daher war das damals auch schon kein Problem. Wenn man mal diese eine Ecke nicht findet, wo jetzt der Schalter versteckt ist, dann guckt man halt mal nach. So, oder man guckt, wie man die Aufgabe, die eine Sidequest, wo man da genau hin muss, weil man findet sie ums Verrecken nicht. So, solche Geschichten, das ist gar kein Problem. Aber ich glaube, die Schwierigkeit an sich fand ich jetzt gar nicht so krass. Es gab so einige Stellen, die hatten für mich so einen Barrierecharakter, hing meistens mit Bossfights zusammen, was auch ein echt geiles Thema ist, weil die Bossfights in Terranigma sind absolut großartig. Die Designs der einzelnen Bossgegner sind absolut abgefahren. Ich erinnere mich an so eine Mutantenbestie, die man in diesem Sue, in diesem Tierlevel am Ende bekämpft. Da ist dann so ein Magier, der diese Bestie heraufbeschwört. Und die hat dann auch so zwei Stages und so und sieht absolut krass aus mit knöchernen Flügeln und als Skelett.
Ah, oh, ja, ich erinnere mich.
Und innen lodert dann so eine grüne Flamme und so. Also, was sie da alles gezaubert haben, auch ich sage kurz Dark Gaia, die ganz, 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 ganz spät im Spiel kommt, wenn man sich da mal Bilder anguckt, im Deutschen heißt sie, glaube ich, Agarak, da, also das ist mit das Geilste, was ich je gesehen habe an Boss-Design, also sie sieht unfassbar krass aus, wie sie da einfach aufrecht steht, wie ein Ritter oder wie eine Göttin. Und es ist alles natürlich in 16-Bit und du denkst dir trotzdem so, Alter, wie krass ist das denn?
Ja, weil wie du gesagt hattest, das ist das Ende der 16-Bit SNES-Ära gewesen.
Ja.
Die haben alles rausgeholt aus diesem kleinen Chip.
Ich will nicht wissen, wie lange das gedauert hat, ey.
Vor allem, das ist ja auch das Ding, ne? Die haben dieses ganze Spiel, ich weiß nicht, wie lange die an der Entwicklung gesessen haben, aber die müssen ja schon Anfang der 90er oder Mitte der 90er Anfang der 90er müssen die dran gesessen haben, vielleicht 2, vielleicht 3 Jahre entwickelt haben, damit das Ende 1996 veröffentlicht werden kann.
Zumal es in Japan ja schon 95 erschienen ist. Also dann gab es ja noch die Übersetzungshürden und so weiter. Weswegen es natürlich dann etwas länger gedauert hat, bis das hier in Europa dann kam. Aber ja, und ich meine, die zwei vorherigen Spiele, Illusion of Time und Soul Blazer, kamen ja auch so 93 und um den Dreh raus, also kurz vorher. Und ich weiß nicht, was da abgegangen ist. Also die haben sich da wahrscheinlich richtig durchgearbeitet. Und da ist was ganz Großartiges bei rumgekommen. Aber der krasse Aspekt der Schwierigkeit, um dann nochmal zurückzukommen. Ja. Der schwerste Gegner in dem ganzen Spiel, würde ich sagen, ist die Hades-Hexe. Die ist im Schloss in Spanien beheimatet. Da muss man sich natürlich erstmal durchschlagen, überhaupt dahin zu kommen. Und ich glaube, man musste verschiedene Juwelen sammeln, wenn ich mich nicht irre. Und wenn du da antrittst, unter Level 25, bist du einfach verloren. Die ist so stark und hat halt auch mehrere Phasen und verwirrt dich auch total.
Ja.
Also auch selbst wenn du das richtige Level hast, ist sie ohne Magie eigentlich fast nicht zu schaffen. Das ist, also da war dieser Punkt, wo ich gedacht habe, okay, ab jetzt wird es wahrscheinlich schwierig.
Knackig, ja.
Es stellte sich aber dann heraus, dass es nur eine Hürde war und danach ging es eigentlich recht zügig weiter, bis dann halt zum finalen Bosskampf, wo es dann nochmal richtig heiß herging.
Ja.
Aber dann hatte ich das Gefühl, dass alles, was danach kam, also nicht leicht war, aber genauso, wie es sein sollte. Also, dass man da einmal diesen Punkt erreicht hat, wo man das richtige Level braucht und dann automatisch levelt, indem man einfach die Story weiterspielt und dass das ausreicht.
So,
und das
so fand leicht ich, herausfordernd.
Genau, leicht herausfordernd. Und das fand ich halt, das fand ich total angenehm. Und es gab auch Bossfights, die waren auch anders, als man sie vielleicht vermutet hat. Also man sieht einen riesigen Gegner und es fällt dir irgendwann auf, eigentlich geht's um den gar nicht, sondern es geht um was anderes. So, ja. Diese ganzen Spielereien und so haben dazu beigetragen, dass ich mich eigentlich nie wirklich krass überfordert gefühlt habe. Ich habe eigentlich immer Spaß gehabt, bis auf diesen Hexenkampf. Das war das war echt anstrengend.
Ich habe jetzt mal nebenbei noch mal all die ganzen Endgegner aufgemacht. Und ich erinnere mich dadurch an Momente wie Satadoros, der, ich sag jetzt mal Piratskelett.
Ja, genau.
Der hat mich fertig gemacht. Und der war, weil das auch wieder so viel passiert ist für die Zeit und für 16-Bit. Und was hängen geblieben ist, ist, dass ich mir bei jedem Gegner, bei fast jedem, es gab ein paar kleinere, aber bei fast jedem Gegner dachte, der ist jetzt gerade wirklich groß und mächtig. Mhm. Also die haben es irgendwie geschafft, dass du eine Tiefe bei 16-Bit eingebaut bekommen hast, die du sonst eigentlich nur in 3D hast. Wo du wirklich mit Höhen und so arbeiten kannst.
Genau.
Und wie du auch gesagt hattest, den Agarak, dadurch, dass der steht und dann auch noch mal auf so einer Art Plattform steht, wirkt der so weit weg, so übermächtig. Das haben die einfach wirklich richtig, richtig gut gebaut.
Und dann auch das Rausfinden der Strategie. Ich erinnere mich an Megatron. Das ist ein riesiger Roboter, den man später in einem Labor bekämpft.
Oh Gott, ja.
Und da ist es aber relativ simpel, wenn du einfach weißt, was du machen musst.
Ja.
Wenn du die richtige Taktik hast, dann ist es eigentlich sehr gut machbar. Aber da musst du halt erstmal drauf kommen. Und das finde ich bei Videospielen eigentlich auch ganz cool, wenn sie nicht so offensichtlich sind und sagen, okay, hau einfach drauf und dann wird das schon. Sondern wenn sie dir zutrauen, dass du einen Weg finden kannst, wie du das easy meistern kannst. Also nicht einfach so vor die Füße werfen und sagen, hier, mach mal. Mhm. Sondern da ist ein Plan dahinter. Da ist eine ein Muster oder eine Taktik dahinter. Und die erwarten von dir, dass du das auch so machst.
Ja.
Und das finde ich eigentlich immer cool. Das hat Terramigma eigentlich durchweg gemacht.
Erstens das und zweitens, wenn du es nicht geschafft hast, hast du halt 2-3 Mal gebraucht und dann hast du dich immer mehr auf dieses Muster einspielen können und dann musstest du, okay, das habe ich jetzt in den letzten 2 Kämpfen immer erst zum Schluss gemacht, ich mache das jetzt mal am Anfang und jetzt bin ich ja schon in der nächsten Phase, cool.
Ja, die mehreren Bossphasen, das habe ich auch sehr begrüßt. Also am Anfang dachte ich, oh nee, wie, es geht jetzt weiter noch?
Ich hab doch alles schon kaputt gemacht.
Wie, das war doch jetzt schon krass anstrengend. Und dann kommt ein zweiter Vogel, was? Solche Sachen. Da bist du als erstes natürlich geschockt und denkst so, was soll das jetzt? Aber eigentlich finde ich es doch ganz cool, dass du nicht einfach durchmarschierst und beziehungsweise diesen Boss bekämpfst und dann ist gut, sondern dass sie dich so ein bisschen fordern dann noch und sagen, ha, du denkst, es ist jetzt vorbei, vergiss es, jetzt kommt Phase 2.
Ja.
So, und das machen ja viele Videospiele mittlerweile so.
Ja.
Da bin ich auch sehr dankbar drum. Aber das ist das Spiel, wo ich mich bewusst daran erinnern kann, dass es so viele Phase 2 Bossgegner gab, die ich alle ganz großartig fand.
Ich sehe hier auch gerade den Yeti.
Ah, und alles, was der dazu Yeti. Gehört.
Mhm. Ah, da passiert auch sehr viel in meiner Erinnerung. Ich weiß, dass der echt anstrengend war. Also da hattest du auch mehrere Phasen und da ist einfach so viel passiert und ständig irgendwas Neues. Wenn du da gestorben bist, war das schon ein bisschen ärgerlich.
Es ist ein bisschen ärgerlich gewesen ab und zu, das stimmt. Aber der Yeti war derjenige, der dich über die Brücke geworfen hat. Kannst du dich ja. erinnern?
Ja.
Er saß so in so einem Schlammbad.
Ja, genau.
Und du musstest dann, glaube ich, eine
war das eine heiße Quelle?
Das kann auch sein. Heiße Quelle oder Schlammbad. Und du musstest eine bestimmte Blume besorgen, damit es dem Yeti besser geht und dann, damit es weiterging. Die Brücke war nämlich von einer Lawine dann natürlich zerstört worden. Und du konntest
Woran ich mich auch erinnere, ist so ein trauriger Moment, wo du dachtest, ah, oh, schade. Da bin ich irgendwie spät, im späten Kapitel, bin ich noch mal dahin, wo das quasi mit den Tieren so ein bisschen endet, wo du eine Königsfamilie besuchen kannst.
Oh ja.
Und man konnte plötzlich nicht mehr mit denen reden. Und das fand ich so schade, weil man so viel Zeit mit denen verbracht hat und plötzlich ging es nicht mehr. Man hat nur dieses, er macht dies und das und zeigt dir, dass er dich erkennt.
So, genau.
Und du bist da, oh Gott, ich will nicht mehr, was machst du mit mir?
Ja, das war für mich tatsächlich auch ein sehr emotionaler Moment. Ich war auf der einen Seite traurig, dass es vorbei ist, also dass man nicht mehr mit Tieren sprechen kann. Auf der anderen Seite fand ich es schön, dass sie trotzdem noch wissen, wer ich bin.
Ja.
So, und dass sie nicht vergessen haben, was wir alles zusammen erlebt haben. Plus, so viel kann man sagen, es ist nicht das letzte Mal, dass man diese Königsfamilie in diesem Spiel trifft. Da gibt es ganz am Ende des Spiels oder zum Ende des Spiels noch eine coole Aktion und eine coole Szene. Also von daher, das wird dann auch noch mal aufgegriffen, was ich total sympathisch fand und sehr gut gemacht.
Also ich hatte gehofft, dass ich es schaffe, zu diesem Podcast noch mal das Spiel zu spielen. Habe dann schon so geguckt, wie lange ging das noch mal? Schaffe ich das? Es kamen so 2-3 Projekte, wo ich dachte, okay, das wird ein bisschen viel. Ich glaube, ich fange gar nicht erst an. Aber jetzt mit dir noch mal drüber zu reden. Und ich grinse durchweg seit 57 Minuten. Das ist ganz schlimm.
Auch krass, dass wir schon 57 Minuten einfach sprudeln. Wie
ja,
so eine
ja, genau, es ist kein so. Ja, wo können wir noch drüber reden? Ich werde es auf jeden Fall in sehr naher Zukunft wieder spielen. Ich bin super sauer, dass es das immer noch nicht als Port gibt.
Ja.
Irgendwo auf dem Dachboden meiner Eltern muss dieses Spiel liegen. Ich würde gern gucken, was mein alter Spielstand sagt, falls die Batterie das noch nicht zerstört hat. Ansonsten werde ich das Ding einfach neu kaufen. Das ist mir so egal.
Ja, danke. Das ist gut.
Also
wir müssen dieses Spiel am Leben erhalten. Da habe ich eine schöne Geschichte auch noch zu. Und zwar habe ich, warum das Ganze hier unter der Kategorie Hidden Gem läuft. Da hatten wir im Discord auch dann so schon verschiedene Menschen, die gesagt haben, eigentlich ist doch Terranigma viel zu bekannt, um eine Hidden Gem zu sein. Nun ja, also ich muss sagen, dass ich in meinem engeren Umfeld wenig Leute habe, die Terranigma kennen. Noch weniger haben es dann gespielt tatsächlich. Was wir auch schon gesagt hatten, Konsolengeneration hat gerade gewechselt, deswegen war da vielleicht auch nicht mehr so viel Käuferandrang dann.
Stimmt, ja.
Und was ganz, ganz entscheidend ist für Berichterstattung und Presse, das Spiel ist in Nordamerika nie erschienen. Das gibt es dort nicht. Das heißt, ein ganzer Kontinent hat dieses Spiel nicht mitbekommen. Und nun bin ich ja ein Freund der Amerikaner. Ich bin sehr gerne dort drüben. Ich heiße nicht alles gut, was in diesem Land passiert.
Klar.
Aber ich kenne dort sehr viele nette Menschen. Ein netter Mensch ist der gute Kyle, der auch ab und zu schon hier in diesem Podcast zu Gast war. Mhm. Und dem habe ich dieses Spiel aufgezwungen, ehrlicherweise. Ich habe gesagt, wenn du dieses Spiel nicht kennst, dann musst du es spielen. Versprich mir, dass du es spielst. Und dann hat er es in seinem Stream tatsächlich gespielt, in Amerika mit amerikanischen Zuschauern.
Ja.
Und es war eine solche Freude zu sehen, wie er dieses Spiel spielt und zum ersten Mal erlebt und die ganzen Amis und so denken, was ist das? Das habe ich noch nie gesehen. Was ist das für ein JRPG?
What is happening?
Und es war so toll und es hat auch Kyle so gut gefallen und er meinte, also es ist unglaublich, dass das quasi an den Leuten vorbeigegangen ist, einfach nur dadurch, dass das nie erschienen ist in Amerika und dass sie keine Ahnung von diesem Spiel haben. Und das war für mich so eine Bestätigung. Weißt du, dass das nicht so, das wäre auch quasi die letzte Frage für mich hier in diesem Podcast.
Ja.
Sind wir nostalgieverklärt? Und dieses Ereignis hat für mich sehr, sehr gut verdeutlicht, dass wir das eigentlich nicht sind. Weil Leute, die das heute zum ersten Mal spielen, sind immer noch so krass begeistert wie wir damals, oder?
Ja, also deswegen ja auch diese Erinnerung von Mats, der das auch gespielt hatte und da so ein Gameplay hochgeladen hat. Auch dieser Moment, ganz viele Spiele von damals hatten dieses Feeling von, ich spiele das, ich erlebe das, oh, ist das geil, ich spiele das jetzt mit einem Kumpel. Und kann dem dabei zusehen, wie er das gerade erlebt.
Oh, ich
und das,
liebe das.
Das war ein zweites Happening. Ja. Weil du erstens selber noch mal dich an Sachen erinnerst oder Tipps geben kannst, wodurch das Spiel ein bisschen flüssiger wird. Und trotz alledem hast du die Mechanik, die total knackig ist. Trotz alledem hast du den Soundtrack, der mega cool ist. Trotz alledem erlebst du die Geschichte, die, wenn du sie ein zweites Mal siehst, ja plötzlich ganz andere Türen wieder aufmacht.
Oh ja.
Und das ist so geil. Also dieser Wiederspielwert ist da auch noch mal gegeben. Auch wenn du halt nicht irgendwie mit einer schwereren Welt oder so arbeiten kannst, aber das gab's halt damals zur Zeit nicht. Aber dann Leute, die vor ein paar Jahren das erste Mal gespielt haben, zu sehen, wie die emotional am Boden liegen. Tut mir leid, also Nostalgie verklärt, bestimmt bei einigen Spielen, die schlecht gealtert sind. Das kann sein. Dass man da emotional dran hängt, ist eine Sache. Aber hier über eine Stunde über ein Spiel reden und sich einfach nur von einem Highlight zum nächsten hangeln, das habe ich so, glaube ich, noch nicht erlebt.
Eben. Also ich finde auch, dass man manchen Spielen vorwerfen kann von früher und gerade aus der Polygonzeit. Ich meine, also so N64-Titel und so kannst du dir einfach nicht mehr angucken.
Hui.
So, also schwierig, das zu verteidigen optisch. Da hat man natürlich sehr viel Glück als Super Nintendo-Spieler mit diesem Spiel. Aber all das, was wir gerade besprochen haben, bestätigt eigentlich nur, wie aktuell dieses Spiel immer noch ist, welche Themen es anspricht, wie was für eine Weitsicht auch vom Gameplay und von der Struktur des Spiels einfach schon da war, die heute noch genauso benutzt wird in anderen Spielen. Und es ist einfach, ich glaube, es war ein Spiel, das einfach vor seiner Zeit war. So, dass das so krass voraus schon war, dass man das damals nicht so zu schätzen wusste. Und wenn man sich das heute anguckt und diese ganzen Aspekte, die wir durchgegangen sind, sich genau anguckt, vielleicht auch Leute, die frei reden und natürlich Spoiler dann nicht vermeiden müssen, so wie wir.
Ja.
Aber es ist so offensichtlich, dass dieses Spiel einfach ein verdammter Meilenstein war. Punkt. Und da kann mich, glaube ich, auch niemand vom Gegenteil überzeugen. Das ist, für mich ist das glasklar.
Ja, ne, also das Einzige, was man zu der Zeit, glaube ich, noch kritisiert hatte, war, dass es in Teilen durch den Spieleführer zu leicht war.
Ja.
Und dass es halt ein paar Punkte gab, wo es entweder zu leicht oder zu schwer wurde. Aber ganz ehrlich, wenn das die einzigen Kritikpunkte waren,
jammern auf hohem Niveau, nenne ich das.
Dann hast du wirklich, ne, dann hast du die Länge des Spiels, du hast die Grafik, die Story, du hast den Einfallsreichtum, du hast all das, was wir gerade seit 60 Minuten besprechen. All das hast du und dann hast du ein paar Punkte, wo man ein bisschen looten muss, wo man ein bisschen leveln sollte.
Ja,
ja komm, also, das ist okay.
Ja.
Gerade in der heutigen Zeit hast du Spiele, die dann nur das eine können oder nur das andere oder in 3 von 5 Punkten sehr gut sind. Hast aber 2 sehr schlechte Punkte. Und Terranigma ist ein Wirbelwind der Gefühle, der einfach nur sehr, sehr viel mit Leuten macht, die auch nur ein Müh Empathie besitzen.
Absolut richtig. Was für ein schönes Schlusswort. Das ist absolut richtig. Ich unterstütze das total und möchte auch an die ganzen Zuhörer, die heute dabei sind, auch unbedingt appellieren, sich das auch noch mal reinzuziehen. Also wenn ihr einen Super Nintendo noch funktionierend daheim habt, besorgt euch dieses Spiel, leiht es euch aus, schießt es euch auf eBay, was auch immer. Es lohnt sich. Natürlich könnte ich jetzt auch sagen, ja, man kann das auch emulieren. Aber das ist nicht so ganz eine Grauzone, nenne ich es mal.
Es ist eine Grauzone, aber wenn du das Spiel besitzt, dann darfst du eine Emulation benutzen.
Das ist exakt richtig, ja. Das habe ich auch gemacht, als ich das gestreamt habe auf meinem eigenen Twitch-Kanal. Mhm. Und mein Kumpel Kyle und ich machen das dann auch immer so schön, dass wenn wir was emulieren, dann dass wir das Cartridge auch noch mal kurz in die Kamera halten und sagen, ja, hier, genau. Das besitze ich, ich darf das. Also, da ist durchaus eine Möglichkeit, das Ding nachzuholen. Ich kann es wärmstens empfehlen für alle, die das verpasst haben. Ja. Und alle, die es erlebt haben, sollten es definitiv nochmal spielen, um sich an die schöne, schöne Zeit nochmal zu erinnern und vor allem zu überprüfen, ob das denn auch alles stimmt, was wir hier erzählt haben in diesem wunderschönen Podcast. Lieber Jens, ich danke dir.
Anna, ich danke dir.
Ja, dass du heute hier mit mir über Terranigma gesprochen hast. Du hast einen vollen Zeitplan, deswegen bin ich noch dankbarer, dass du es tatsächlich geschafft hast und dass wir uns nach all den Jahren mal wieder austauschen konnten.
Ja, das vielleicht finden wir noch mal ein Thema, wo wir beide so viel entweder Freude oder Kritik versprühen können. Ich bin gerne immer dabei.
Vielen, vielen Dank. Das ist schön. Das freut mich zu hören. Und an alle da draußen, wenn ihr gerne Talks dieser Art mögt oder auch gerne andere schöne Formate unseres wunderschönen Podcasts genießt, dann werdet Unterstützer auf patreon.com/insertmoin oder steadyhq.com/insertmoin. Mit eurer Unterstützung ist es uns nämlich möglich, diesen Podcast hier am Leben zu erhalten, denn wir funktionieren komplett werbefrei und agieren dadurch komplett autark. Das ist uns sehr wichtig und ihr macht das möglich und deswegen an alle Backer schon mal vielen Dank. An alle, die es werden, cool. Vielen Dank. So, wir beide lassen jetzt den Abend ausklingen, würde ich sagen.
Ja, und, auf jeden Fall.
Ja, wünschen allen zu Hause dann einen guten Wochenstart. Bis dann.
Bis dann. Bleibt gesund. Tschüssi.
Tschüss.